Deutschlandfunk. Das Feature.
Eine Vorstadtstraße irgendwo in Deutschland. Ein gelber Lieferwagen hält. Am Steuer ein Mann im Overall. Dunkelhäutig, glatt rasiert. Der Mann zieht einige Pakete aus dem Laderaum.
Meine Kopf, fast 80% in Afghanistan. Fast 7 Jahre, ich bin in Deutschland, aber ich habe immer weiter Kontakt mit Afghanistan, weil ich kann nicht vergessen. In Deutschland, ich habe versucht, aber bis jetzt, ich habe keine richtige Arbeitsplatz gefunden. Und im Moment, ich arbeite mit Post.
Keine richtige Arbeit? 7 Jahre in Deutschland und schon fest bei der Post angestellt. Eigentlich ein Paradebeispiel für gelungene Integration. Doch der Mann im Overall lächelt traurig.
Erstmal, ich habe Mathe studiert und ich hatte zusätzlich eine private Zeitung. Eine Zeitung, die täglich kommt, über 17.000 Nummer jeden Tag kommt. Und fast 50 Leute mit mir gearbeitet, nur in Zeitung. Ich habe viele Sachen gemacht vom Bildungsministerium. Ich war Berater von dem Minister, weil das ist mein eigenes Fach, weil ich kenne dieses Fach richtig.
Deutschland hilft den Falschen. Die Fehler der Aufbauhilfe in Afghanistan. Feature von Mark Turner.
Afghanistan. 17 Jahre internationales Engagement. 17 Jahre deutsche Hilfe. 17 Jahre, in denen Politiker immer wieder erklärt haben, weshalb es wichtig ist, Soldaten und Helfer an den Hindukusch zu schicken. Und vor allem Geld. Wieso wird Afghanistan dann nicht sicherer, sondern immer unsicherer? Wenn man studierter Mathematiker ist, im Bildungsministerium als Staatssekretär tätig war und danach als Chefredakteur, wieso geht man ins Exil nach Deutschland und wird dort Postbote? In den offiziellen Verlautbarungen zur Entwicklungszusammenarbeit scheinen sich solche Widersprüche, zurückhaltend formuliert, nicht abzubilden.
Die GIZ fördert die Fortbildung von Afghanen und Afghaninnen in vielen verschiedenen Bereichen, vom Handwerker bis zum Juristen. Die Projekte werden in engem Schulterschluss zwischen internationalen und nationalen Mitarbeitern umgesetzt. Gemeinsam arbeiten sie daran, die Lebensbedingungen der Menschen in Afghanistan zu verbessern.
Schreibt aktuell die GIZ, die staatliche Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Doch an dem positiven Bild, das da regelmäßig gezeichnet wird, sind mir schon vor Jahren Zweifel gekommen. Genauer gesagt, schon 2014. 2014 war ein Entscheidungsjahr. Das Jahr, in dem gewissermaßen der Schalter umgelegt wurde. Von militärisch auf zivil. Wenige Monate zuvor, im Oktober 2013, waren die letzten deutschen Kampftruppen der ISAF planmäßig abgerückt. Zur Erleichterung der Bundesregierung. Sie musste den höchst unpopulären Kriegseinsatz nicht länger vor den Wählern rechtfertigen. Gegenüber den afghanischen Partnern aber schien die Devise zu lauten: Nichts ist zu Ende. Wir starten durch. Jetzt geht es mit dem Wiederaufbau richtig los. Der Schwerpunkt des deutschen Engagements lag nach wie vor in der Stadt Mazar-i-Sharif. Hier war der Neubau des deutschen Generalkonsulats soeben fertig geworden. Eine weitläufige Anlage aus einer Flucht von Höfen, Haupt- und Nebentrakten. In einem noch nach frischer Farbe riechenden Büro saß Martin Schuldes, der örtliche Leiter der GIZ. Schuldes Lieblingskind war ein Ausbildungszentrum, das damals unweit des Konsulats gebaut wurde.
Es ist eine Baumaßnahme für ein Trainingszentrum im Gesundheitsbereich. Eine Maßnahme, die von der GIZ im Auftrag der Bundesregierung umgesetzt wird. Die Finanzierung läuft über einen im Jahre 2010 neu aufgelegten Regional- und Kapazitätsentwicklungsfonds.
Ein Vorhaben, in dem sich Deutschlands Kapazitäten geradezu wie in einem Brennglas bündelten. Ausbildungskompetenz, medizinische Hilfe, Infrastruktur. Kein Geld verteilen mit der Gießkanne, sondern Hilfe zur Selbsthilfe.
Ich möchte noch mal hervorheben, wieder in der Tat war es eine ausdrückliche Intention von vornherein, die entsprechenden Arbeiten eben über lokale Baufirmen durchzuführen, um die lokale Bauwirtschaft zu stärken, auch um Einkommen für die lokale Bevölkerung zu generieren. Und ich bin sehr froh, mitteilen zu können, dass alle Baumaßnahmen auch von lokalen Baufirmen erledigt worden sind.
Es lag nahe, die Firma zu besuchen, deren Angestellten das deutsche Entwicklungsgeld Lohn und Brot bescherte. Wen genau stärkte Deutschland in der lokalen Bauwirtschaft? Wie denn die Firma heiße und wie man sie erreichen könne? An dieser Stelle trat nun eine Irritation ein.
Das sind zu spezielle technische Details. Dazu habe ich in meiner Funktion, in meinem Verantwortungsbereich keine Kenntnisse. Dazu müsste man wirklich die Projektverantwortlichen vor Ort der Durchführungsorganisation befragen. Dazu kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben.
Aber die treffen wir dann ja noch vor Ort, denke ich. Also wir sehen ja die Leute, die das umsetzen.
Nicht er selber sei der Projektverantwortliche, so Martin Schuldes, sondern ein Kollege.
Bei dem einen Vorhaben, das Gesundheitszentrum hier in der Stadt, wird der entsprechende Vertreter der GIZ vor Ort sein.
Das Zentrum lag in einem weitläufigen Neubaugebiet am Rand der Stadt. Ringsum waren bereits andere Grundstücke abgeteilt, hier und da schon Fundamente ausgehoben. Einzig das Gesundheitszentrum ließ sich schon als Gebäude erkennen. Maurer zogen gerade die Wände hoch. Florian Smittmanns, der Verantwortliche für das Projekt, betonte, dass bei der Auswahl der Baufirmen ausschließlich die Leistung den Ausschlag gegeben habe. Wer also wurde ausgewählt? Welche afghanische Firma baute mit deutschem Geld das Ausbildungszentrum für afghanische Pfleger und Krankenschwestern?
Die Namen der Firmen kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist Sache der ausführenden, der implementierenden Organisationen. Aber ich weiß, dass verschiedene Firmen gewonnen haben und dass die Ausschreibungsverfahren korrekt eingehalten wurden. Wir haben, was jetzt die Wahl der Baufirmen angeht, ganz standardisierte Ausschreibungsverfahren. Und da haben wir ein Auge drauf, dass die korrekt eingehalten werden. Und sind auch in den Komitees vertreten. Da sind ganz unterschiedliche Firmen, die Aufträge gewonnen haben. Und wer technisch gutes und finanziell ein anständiges Angebot unterbreitet hat, kriegt den Zuschlag.
Wer das in diesem Fall war, das wusste auch der GIZ-Projektleiter nicht. Eigentlich war das ja auch kein Problem. Die Bauingenieure, Vorarbeiter und Maurer dieser Firma liefen zwischen uns herum. Da könnte man doch einfach einen fragen, wie sein Auftraggeber heißt. Aber nun kam es zur zweiten Irritation. Der GIZ-Verantwortliche schüttelte den Kopf. Was er jetzt sage, solle bitte off the record bleiben. Auf eigene Faust mit den Leuten auf der Baustelle Kontakt aufzunehmen, das dürfe er mir nicht gestatten. Alles hier müsse offiziell über die GIZ laufen. Die habe eine entsprechende Kontaktaufnahme nicht genehmigt. Da er als deren Repräsentant mir keine Auskunft geben könne, zu welcher Firma die Ingenieure und die Arbeiter gehören, sei meine Frage im Augenblick eben nicht beantwortbar. Nachforschen hingegen könnte ich ja bei den implementierenden Organisationen. Vielleicht bei der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Berlin. Oder bei der betreffenden Consulting-Firma, die den afghanischen Partner ausfindig gemacht hat. Welcher Consultant das war, wusste Smittmanns allerdings auch nicht. Also zurück zu Martin Schuldes, dem Leiter der GIZ in Mazar-e-Sharif. Welches Consulting-Unternehmen war für den Bau des Gesundheitszentrums zuständig?
Da kann ich Ihnen jetzt keinen Namen nennen. Es sind vielleicht ist das außerhalb des Interviews, das sind in der Regel sind es internationale Experten, die nach meiner Kenntnis auch häufiger und regelmäßiger von der KfW für bestimmte Sektoren unter Vertrag genommen werden.
Warum wusste die GIZ vor Ort nicht, wer für sie arbeitet? Muss man wirklich erst in Berlin oder bei einer internationalen Consulting-Firma in London oder New York anfragen, um herauszufinden, wer neben einem die Mauer mauert? Noch ehe ich Gelegenheit bekam, der Frage nachzugehen, drehte sich der Wind. Die Die Taliban, die nur auf den Truppenabzug gewartet hatten, eröffneten eine Offensive und eroberten im deutsch betreuten Norden einen Distrikt nach dem anderen. Mitte 2015 übernahmen sie in der Provinz Kunduz ein mit deutschen Mitteln erbautes Krankenhaus. Im Herbst 2015 eroberten sie die Stadt Kunduz selbst, den zweiten Schwerpunkt der deutschen Entwicklungshilfe. Erst ein massives Aufgebot aus US-Luftwaffe, afghanischen Spezialtruppen und deutschen Beratern konnte sie wieder vertreiben. Im November 2016 flog dann das neu gebaute deutsche Generalkonsulat in Mazar-e-Sharif in die Luft. Und mit ihm das Büro der GIZ, in dem ich mich mit Martin Schuldes unterhalten hatte. Ein paar Monate später, Ende Mai 2017, zerstörte ein Anschlag schließlich zum größten Teil die deutsche Botschaft in Kabul. Die meisten deutschen Mitarbeiter wurden abgezogen. Deutschlands Entwicklungsarbeit ist seitdem kaum noch präsent. Im Frühjahr 2018 mache ich mich wieder auf die Spur. Afghanistan ist inzwischen weitgehend eine No-Go-Area, sowohl für Helfer wie für Diplomaten. Nur noch eine Handvoll von ihnen ist vor Ort. Ihre Hauptbeschäftigung besteht darin, die deutsche Botschaft wieder einsatzfähig zu machen. Bei der Vorbereitung der Recherchen, noch in Deutschland, stoße ich auf den Postboten aus Afghanistan. Seinen Namen nennen wir nicht, auf seinen Wunsch und zu seiner Sicherheit. Ehe er ins Exil musste, hat er lange im Innern des afghanischen Regierungsapparats gearbeitet. Zuletzt als stellvertretender Staatssekretär und Berater eines Ministers.
Am Ende habe ich viele Korruption im Bildungsminister gesehen. Ich konnte nicht weiterhelfen. Überall Korruption. Zwischen UNICEF und Bildungsminister Korruption. Jedem Projekt kommt zwischen Korruption. Die Leute alle wollen eine teilnehmen. Ich konnte nicht persönlich weitergehen. Dann ich habe rausgekommen.
Er, studierter Mathematiker, Unidozent und Experte für Bildungspolitik, gründete nach seinem Ausstieg aus der Regierungsarbeit eine Zeitung. Weil er in dem Blatt Machtmissbrauch und Korruption anprangerte, wurde er mit dem Tod bedroht. Er entkam knapp einem Anschlag und lebt inzwischen als anerkannter Flüchtling in Deutschland. Regelmäßig reist er aber in sein Heimatland zurück und hält Kontakt mit seinen alten Freunden aus der Regierung und der Entwicklungszusammenarbeit.
Erstmal, die afghanische Region insgesamt in Korruption. Wo? Egal. Alle fast Politiker. Alle fast Wahlart. Afghanische Region insgesamt, egal. Atta, Ashraf Ghani, Abdullah, alles fast gleiche. Alles nehmen ein Teil.
Viele Firmen, so der Postbote, seien qualifiziert und in der Lage, Projekte für die internationalen Geber umzusetzen. Aber das reiche nicht aus, um den Zuschlag zu bekommen.
Die brauchen einen Sponsor, das ist der richtige Sponsor, Power-Sponsor. Zum Beispiel Atta, Ghani, Atma und die alle machen gleich. Abdullah, die viele verschiedene Leute.
Atta, der Name lässt mich aufhorchen, den Gouverneur von Balch, habe ich 2014 nach meinem Besuch bei der GIZ in Mazar-e-Sharif getroffen. Vorher hatte ich schon mehrere afghanische Gouverneure besucht. Meist empfingen sie in einfachen Büros oder bei sich zu Hause. Es gab dann in der Regel Saft und Erdnüsse. Doch bei Atta war alles anders. Das Protokoll, das sich in Attas Residenz entfaltete, glich dem eines Königs oder eines orientalischen Fürstenhofes. Aus einem Antichambre führte mich eine Art Hofbeamter in einen langen rechteckigen Saal. Ein prächtiger Lüster strahlte von der Decke auf schwellende Teppiche, Vasen und Vitrinen. Längs der Wände standen rotseiden gepolsterte Stühle im Rokoko-Stil. Darauf saßen bereits andere Besucher, die ebenfalls eine Audienz erbeten hatten und unterhielten sich gedämpft. An der Stirnseite des Saales war auf einem Ständer ein gewaltiger Globus aus Lapislazuli aufgebaut. Als Zentrum war darauf die Provinz Balch mit der Stadt Mazar-e-Sharif markiert. Daneben ein massiver, goldgerahmter Thron. Darauf saß in schwarzem Anzug Gouverneur Atta. und bedeutete seinem Protokollchef mit einer Handbewegung, wer nun an der Reihe war, vorzutreten. Als ich an der Reihe war, durfte ich mich auf den Sessel neben dem Thron setzen. Der Gouverneur beugte sich zu mir herüber, um den Abstand zwischen seinem und meinem Rokoko-Sessel zu überbrücken.
Ich freue mich, Ihnen meinen Hintergrund schildern zu dürfen. Zuerst habe ich studiert, dann bin ich in den Heiligen Krieg, den Dschihad, gegangen und habe gegen den Kommunismus gekämpft. Anschließend kämpfte ich gegen die Taliban. Jetzt ist die Welt befreit von Terrorismus und von Kommunismus. Ich bin glücklich darüber, dass die Menschen mich unterstützen, die Balch-Provinz aufzubauen und immer sicherer zu machen.
Der Postbote hört meinem Bericht aufmerksam zu und nickt. Das sei der Ort. Hier laufe es ab. In Attas Audienzsaal sei ich genau ins Zentrum der Geschäfte mit internationalen Hilfsgeldern geraten.
In der Niato hat viele Geschäfte. Alle groß geworden. Warum? Weil Atta stark. Die war am Anfang nicht richtige Geschäfte. Und jetzt Millionär geworden. Multimilliardär geworden. Weil das alle Projekte bekommen.
Die Audienzen, erklärt er mir, seien für alle, die das wollten, die Gelegenheit, um Anschluss an Attas Netzwerk zu finden. Geschäftsleute, Beamte, Milizenführer. Oft würden dabei keine Worte gewechselt. Der jeweilige Kandidat, etwa ein Firmenchef, der einen Auftrag brauche, lasse sich lediglich vorstellen. Er grüße Atta und werde dann wieder aus dem Saal geführt. Damit sei er wahrgenommen. Durch sein bloßes Erscheinen bestätige er, dass er die Bedingungen des Spiels akzeptiere. Er werde angerufen, bekomme seinen Zuschlag und damit auch die Information, wie viel, wann und auf welche Weise er Atta abzugeben habe.
Zum Beispiel, Atta hatte auch wieder Bekannte, Geschäftsmann. Er hat mit den Leuten Kontakt und die Leute brauchen Atta und Atta auch braucht die Leute. Das sind beide Seiten. Das ist nicht eine Seite, nur Atta braucht die Leute. Die Leute auch brauchen Atta. Die Leute brauchen Atta stark sein. Und Atta auch braucht die Leute, weil Atta auch braucht Geld.
Atta Muhammad Nur, Gouverneur, Geschäftsmann, Herr über Mazar-i-Sharif und große Teile des Nordens. Er ist offenbar eine Schlüsselfigur. Aber wer ist er genau?
Er hat den Titel eines Ostort, ein Professor, wobei Professor alles ist, was irgendwie Lehrtätigkeiten umfasst, ein Gymnasiallehrer. Und auch heute nennt er sich noch gerne Ostort Atta Muhammad Nur.
Tilman Schmalzried, Afghanistan-Koordinator von Amnesty International.
Später hat er gegen die Russen gekämpft als Mujahedin-Führer. Und noch später ist er dann tatsächlich zum Warlord im Norden aufgestiegen. Zunächst in den 90er Jahren war er ein wichtiger Kommandeur, aber noch keiner der Spitzenklasse. Zur Spitzenklasse ist er erst in der Nach-Taliban-Zeit eigentlich aufgestiegen, weil er der Hauptgegner des Usbeken-Generals der Nordallianz wurde.
Also jenes Zusammenschlusses der Nordethnien, hauptsächlich Tadschiken und Usbeken. Die Nordallianz vertrieb zusammen mit der US-Armee 2001 die paschtunisch dominierten Taliban. Die Nordallianz-Warlords bilden seitdem das Rückgrat des afghanischen Regierungsapparates.
Mazar-i-Sharif ist die zentrale Schaltstelle des Drogenhandels von Südafghanistan zur zentralasiatischen Grenze. Atta Muhammad Nur hat diesen Zwischenhandel kontrolliert. Er hatte etwa 10.000 Soldaten. Und als ein Polizeichef nach Mazar kam, der ihn verhaften wollte, im Auftrag des damaligen Innenministers, hat er sich gewehrt, indem er den Polizeichef belagert hat. Der Polizeichef ist übrigens bei dieser Gelegenheit fast verhungert und die internationalen Truppen standen daneben. Ostort Muhammad Nur ist ein halbes Jahr später zum Gouverneur von Balch ernannt worden. Das ist 2004 gewesen, im Herbst.
Die Mehrheit in Afghanistan besteht aus Paschtun. Um von der Bevölkerungsmehrheit akzeptiert zu werden, nimmt es die Nordallianz hin, dass an der Staatsspitze stets ein Paschtune steht. Wie der aktuelle Präsident Ashraf Ghani und vor ihm Hamid Karzai. Damit sich der Paschtune an der Staatsspitze gegenüber den Nordallianz-Warlords behaupten kann, bedient er sich seinerseits eines Netzwerks aus paschtunischen Stammeschefs, Warlords und erzkonservativen Geistlichen mit Verbindungen nach Pakistan. Aus Sicht der Nordallianz durchaus mit fließenden Übergängen zu den Aufständischen, den ebenfalls paschtunischen Taliban. Wenn also eine Hilfsorganisation wie die deutsche GIZ einen Auftrag vergibt, so der Postbote, entscheiden diese Powerbroker und ihre Netzwerke vor Ort über die infrage kommenden Firmen. Eine Praxis, die Thomas Ruttig bestätigt, der Co-Direktor des Afghanistan Analysts Network. Die internationale Forschungsstelle, die er leitet, hat ihren Sitz sowohl in Deutschland wie in Afghanistan.
Das pfeifen die Spatzen auf dem Bazar vor sich hin, dass es so läuft. Zum einen ist klar, gerade aus Mazar-e-Sharif oder der Provinz Balch mit Gouverneur Mohammed Atta, dass Gouverneur Atta und seine Familienangehörigen, das ist ja da auch immer wichtig, immer einen bestimmten Prozentsatz von fast allen Projekten beanspruchen. Und wenn das alles formal richtig abläuft mit Ausschreibung und so weiter, kriegt man das ja auch nicht mit.
Sobald der ausländische Geldgeber eine Firma dann bezahlt, so der Postbote, zögen sich die Powerbroker oder deren Familienangehörige ihre Prozente von der Firma ab.
Zum Beispiel Atta schickt ein paar Leute und nehmen das Projekt. Natürlich kommt ein Teil zurück, weil die Personen hat die Firma, hat richtigen Kontakt mit diesem starken Mann. Durch den 10, vielleicht bis 50% hat von diesem Projekt kommt zu ihnen.
Afghanistan macht einen der größten Posten im deutschen Entwicklungshaushalt aus. 100 Millionen Euro fließen auch 2018 wieder für Projekte an den Hindukusch. Was bedeutet es, wenn die lokalen Verantwortlichen der GIZ die afghanische Firma nicht kennen?
Das bedeutet, das ganze Geld von diesem Projekt alles verschwende. GIZ hat Schuld. Wenn du machst einen Vertrag mit einem Unternehmen, und du kennst du nicht richtig Unternehmen. Warum du gibst weiter Vertrag?
Der Postbote weiß, wovon er spricht. Als Tadschike, stellvertretender Staatssekretär und Berater eines Ministers, gehörte er der Nordallianz an. Seine Kontakte zu deren Führern, Männern wie dem Regierungschef Abdullah Abdullah oder dem jetzigen Nordallianz-Chef Ahmed Wali Massoud, sind nie abgerissen. Er gibt mir ein paar Namen und Telefonnummern von Mittelsmännern. Damit fahre ich wieder nach Mazar-e-Sharif. Das Trainingszentrum für Gesundheitsberufe hat seine Arbeit in der Stadt inzwischen aufgenommen. Rings um das Gesundheitszentrum sind Wohnblocks wie Pilze aus dem Boden geschossen. Großflächige Schilder machen Werbung für das Viertel Khalid ibn Walid, das Atta Mohammed Nur gehört, dem langjährigen Provinzgouverneur. Latif Sahak ist in Mazar einer der besten Kenner von Wirtschaft und Gesellschaft. Der Lokaljournalist unterhält in ein paar einfachen Containern am Stadtrand seinen eigenen Fernsehsender. Täglich greift er Missstände auf und kritisiert, zum Ärger der Mächtigen, Korruption, Gewalt und Rechtlosigkeit. Weiß er, welche afghanische Firma seit 2014 das deutsch finanzierte Gesundheitszentrum realisiert hat? Den Namen der betreffenden Firma kenne er auch nicht. Eines aber könne er mir sicher sagen.
Es ist unmöglich, dass ein solches Projekt gebaut wird, ohne dass der Gouverneur beteiligt ist. Sollte sich irgendeine Firma bewerben, die keine Verbindungen zum Gouverneur hat, wird sie den Zuschlag niemals erhalten. Es gibt in Mazar-e-Sharif zahlreiche solcher Unternehmen. Eines gehört jemandem, der in einem Wohnviertel residiert, in dem auch der Gouverneur wohnt. Der bekommt den Löwenanteil bei den Bauvorhaben ab. Eine andere Baufirma gehört dem Bruder des Gouverneurs. An weiteren Firmen hält er Anteile. Die meisten Aufträge gehen an die. Und so läuft es nicht nur in Balch. In den meisten afghanischen Provinzen kann keine Baufirma aktiv werden, an der jeweilige Gouverneur keine Anteile hält.
Im Falle des deutsch finanzierten Gesundheitszentrums kommt, so Sahak, noch eine Besonderheit hinzu. Gouverneur Atta hat der GIZ das Baugrundstück aus seinem persönlichen Familieneigentum gespendet.
Und das ganze Viertel drumherum gehört einem Verwandten von Gouverneur Atta. Viele Grundstücke werden auf dieselbe Art gespendet, wenn man das überhaupt so nennen kann. Denn durch Überschreibungen an solch ausgewählte neue Eigentümer steigen die Grundstückspreise in dem gesamten Stadtteil. Wenn zum Beispiel bekannt wird, dass Deutschland oder dass diese oder jene internationale Organisation dort ein Gesundheitszentrum oder etwas anderes baut, dann wird ringsum alles teurer. Viele Stadtviertel haben ja noch keine Infrastruktur und keine asphaltierten Straßen. In diesem Viertel ändert sich das jetzt und deshalb wollen viele gerade dorthin ziehen.
Dank des neuen Gesundheitszentrums schnellen die Mietpreise von Attas Immobilien ringsum in ungeahnte Höhen. Das Geld, das Atta dank deutscher Hilfe erwirtschafte, so der Ex-Diplomat Thomas Ruttig, fließe zu großen Teilen nicht nach Afghanistan, sondern ins Ausland. Auf diese Weise finanziere Deutschland dann nicht den Aufbau Afghanistans, sondern eher den Aufbau arabischer Emirate am Golf.
Wenn man zwischen Kabul und Dubai hin und her fliegt, trifft man halt immer wieder Politiker und Geschäftsleute, die da rüberfahren, die da Besitz haben, die da wohnen, die da investiert haben. Und wenn die dort auch Besitz haben, dann ist klar, dass das nicht aus ihren offiziellen staatlichen Funktionen herrühren kann, weil das könnten sie sich dann nicht leisten.
Dubai. Traumziel und bevorzugter Aufenthaltsort afghanischer Politiker. Sozusagen das bessere Afghanistan. Für viele afghanische Politiker ist es schon jetzt greifbare Realität. Besonders in einer Gegend in Dubai sammeln sich afghanische Funktionsträger in höherer Dichte als im Regierungsviertel von Kabul. Es ist die sogenannte Palmeninsel. Ein künstliches Eiland vor der Küste. Eine der spektakulärsten Errungenschaften des Emirats. Gern als achtes Weltwunder gefeiert.
Es ist bekannt, dass einige von denen, unter anderem früherer Vizepräsident Ziad Masud, Grundstücke auf dieser Palm Jumeirah künstlichen Inselgruppe dort besitzen und das nur wirklich das absolute Top-End-Quartier in Dubai. Da haben Leute wie der Fußballer Beckham und so Wohnungen.
Gouverneur Atta schickt seine Erträge von Afghanistan nach Dubai nicht per Überweisungen, sondern bar, mit Hilfe von Kurieren.
Zum Beispiel Haji Farooq. Er ist ein Geschäftsmann in Dubai. Bekommt das Geld? Wenn du suchst in einem Background, er war nicht am Anfang richtig Geschäftsmann. Er hat ein bisschen Geld, er hat Geschäft angefangen. Aber warum einfach die Leute einfach groß geworden? Das Geld muss zum Beispiel von Atta bekommen.
Als Angehöriger der Nordallianz und stellvertretender Staatssekretär konnte der Postbote aus dem Innern des Apparats verfolgen, wie internationale Hilfsgelder sich in Villen, Swimmingpools und Limousinen in Dubai verwandelten. Er beschloss auszusteigen und genau diese Missstände öffentlich zu machen. Sein Ziel? In Afghanistan internationale Standards etablieren, die eine Zivilgesellschaft funktionieren lassen. Checks and Balances. Mit einer unabhängigen Presse als vierte Gewalt. Institutionen, die nicht länger am Gängelband von Uraltkommandeuren aus den afghanischen Bürgerkriegen hängen. Mitte der 2000er Jahre gründete er seine Tageszeitung.
Leider das Zeitung, wegen das macht jeden Tag über Korruption oder viele Sachen, geht viel weiter. Jeden Tag viele verschiedene Artikel geschrieben. Und dann Präsident damals, Hamid Karzai, er kann nicht weitergehen. Er hat das Zeitung geschluss. Und dann zusätzlich, er hat gesagt, sie sind nicht Muslim. Und dann viele Maulavi, zum Beispiel die Extremisten, Islamisten, hat hinter uns gekommen und dann sagt, sie sind nicht Muslim und dann weiter. Aber richtig, das ist alles falsch.
In Kabul kam es zu Demonstrationen gegen die angeblich gotteslästerliche Zeitung und gegen ihn selbst, den Chefredakteur. Als solcher wurde er vor den Präsidenten zitiert, damals Hamid Karzai. ein vermeintlich zuverlässiger Sachwalter des Westens. Der Postbote wechselt in seine Muttersprache Dari, als er davon erzählt.
Dr. Spantara fosse tegiri che bene muove Kersai. Kemi moschel halbeshe. Tu moteret be demokrasi wie am migrazione azades.
Präsident Hamid Karzai empfing mich zu einem Gespräch über die angeheizte Situation und sagte mir, persönlich habe ich gar keine Probleme mit deiner Zeitung. Ich bin der Präsident eines demokratischen Landes und freue mich über kritische Stimmen. Aber der Rat der Religionsgelehrten toleriert deine Zeitung nicht. Er hat ein Gutachten erstellt, nachdem die Zeitung gegen den Islam gerichtet ist. Und du weißt ja, wer gegen den Islam ist, kann umgebracht werden. So hat es Karzai immer gemacht. Er benutzte den Rat der Religionsgelehrten als ein Instrument. Wenn er irgendjemanden in seinem Staat nicht haben wollte, sagte er niemals, ich will dich nicht. Er sagte, der Rat der Religionsgelehrten will dich nicht.
Der Postbote floh in sein erstes Exil nach Dubai. Dort wurde er von seinen alten Freunden von der Nordallianz aufgefangen. Denselben tadschikischen und usbekischen Warlords und Powerbrokern, die er wegen ihrer Korruption kritisiert hatte. In Dubai versorgten sie ihn mit Geld. $20,000 Startkapital auf die Hand. Von Mazar-e-Sharif aus fahre ich in die Hauptstadt Kabul. Der Postbote hat mir den Kontakt zu Abdullah Abdullah verschafft, einem der Mujahedin-Veteranen des Kampfes gegen die Sowjetunion und erster afghanischer Außenminister nach dem Sturz der Taliban. Heute ist er einer der ranghöchsten Vertreter der Nordallianz. Als Chief Executive der Regierung eine Art Premierminister und zweiter Mann im Staat nach dem derzeitigen Präsidenten Ashraf Ghani. Für Abdullah Abdullah lässt sich das Grundübel Afghanistans auf eine Formel bringen. Es liege im Netzwerk der Paschtun. Das reiche von den paschtunischen Taliban bis zu den Paschtunen im Regierungsapparat. Die machten den Taliban immer wieder Angebote, wollten sie sogar an der Regierung beteiligen.
Their impact on the insurgency should be known.
Der Einfluss dieser Leute auf einen Teil der Aufstandsbewegung sollte bekannt sein. Wer ist für die Aufständischen? Das ist doch die Frage. Wer richtet sich nach ihnen? Und wer richtet sich nach der Regierung? Man kann doch denen, die gegen die Regierung kämpfen, ihnen nicht einfach immer nur Kredit einräumen, ohne dass man dafür greifbare Gegenleistung im Sinne des Friedens fordert.
Wer also könnte das Land retten? Für Abdullah Abdullah nur seine eigene Gruppe. Die Nordallianz. Doch wären deren Warlords wirklich eine Alternative? Sind nicht in ihren Reihen mindestens genauso viele Schwerverbrecher und Gewalttäter wie unter den Taliban? Abdullah Abdullah wirkt ein wenig indigniert.
Zu sagen, wir wollen diese Leute nicht, weil sie sich vor 10 Jahren etwas zu Schulden kommen ließen, das funktioniert nicht. Wenn wir noch nicht einmal mit der Ungerechtigkeit von heute fertig werden, wie sollen wir das mit der Ungerechtigkeit der letzten 30 Jahre? Ich bin dafür, sie zu integrieren, anstatt sie zu isolieren und sie dadurch am Ende nur gegen alle Reformen aufzubringen.
Das meint auch Ahmed Wali Massoud. Er ist der Nächste, dem ich in Kabul einen Besuch abstatte. Auch seinen Kontakt hat mir der Postbote vermittelt. Ahmed Wali ist der Bruder von Ahmed Shah Massoud, dem 2001, kurz vor dem 11. September, von den Taliban ermordeten Führer der Nordallianz. Seitdem gilt Ahmed Wali als Nordallianz-Chef. Aus seiner Sicht sollten die Warlords von damals nicht bestraft, sondern gefördert werden. Er nennt sie konsequent die Widerständler. Sie sollten auf allen Ebenen des Staates das Heft des Handelns in die Hand bekommen. Die reguläre afghanische Armee hält er für ineffizient. Milizen wären die Lösung.
Die politische Landschaft Afghanistans muss sich ändern. Unsere Widerständler, führten schon Krieg gegen die Taliban, die Terroristen, als die internationale Gemeinschaft sich noch nicht einmal im Klaren war, was hier vor sich ging. Sie hätten im neuen Afghanistan dafür belohnt werden sollen, aber stattdessen beschuldigte die internationale Gemeinschaft sie des Wahloodismus. Ich glaube, am Ende werden nur diese Widerstandskräfte in der Lage sein, gegen den Terrorismus und die Taliban etwas zu unternehmen. Wir haben da eine ganze Reihe von Führern. Leute wie Kommandeur Atta können im Norden etwas unternehmen.
Atta Muhammad Nur. Der langjährige geschäftstüchtige Gouverneur im Norden scheint 2018 für die Nordallianz der Mann der Stunde zu sein. Als aussichtsreicher Kandidat für die Präsidentschaftswahl. Der amtierende Präsident Ashraf Ghani hat Atta deshalb jetzt von seinem Posten als Gouverneur entbunden. Doch Atta ignoriert seine Absetzung einfach, regiert weiter in Mazar-e-Sharif und setzt auch seine Geschäfte fort.
Deswegen ist es für ihn auch wichtig, seine geschäftlichen Beziehungen weiter laufen zu lassen und Kapital zu akkumulieren, um dann zu investieren, wenn man Präsident Afghanistans werden will.
Einnahmen, die ihm auch dank deutscher Entwicklungshilfe reichlich zufließen. Attas Präsidentschaftskandidatur, seine Absetzung als Gouverneur. Es ist der neue Höhepunkt eines Machtkampfes der beiden Netzwerke, der Nordallianz und der Paschtun. Für Abbasin Nassimi, einen unabhängigen politischen Analysten, ist Attas Kandidatur nicht Zeichen der Lebendigkeit afghanischer Demokratie, sondern markiert eher deren Untergang.
What value is there that we can say that Atta is good for democracy in Afghanistan, in this northern point here?
Was für Anhaltspunkte gibt es dafür, dass Atta gut für die Demokratie sein sollte?
If you look to his background, he was a Mujahideen fighter.
Er war ein Mujahideen-Anführer ohne höhere Bildung. Er glaubt nicht an Demokratie, er glaubt an Geld. Ja, es gibt Aufbau, aber nicht dank Atta. Es gibt den Aufbau, weil das Geld in seine Taschen fließt.
Not because Atta is there. There is reconstruction because money is going to Atta. If you tell Atta that.
Wenn Sie Atta sagen würden, wir bauen auf, aber ein anderer macht das, dann gäbe es den Aufbau nicht. Alles nützt zuerst ihm. Er ist immer da, als Diktator und als Unterdrücker.
Auf dem Papier hießen Kriegsfürsten wie Atta zwar Gouverneure oder Minister, so Tilman Schmalzried, Afghanistan-Koordinator von Amnesty International.
Vielleicht muss man die Frage stellen, mit welchen Mitteln man ein Gewaltmonopol behauptet. Tut man es mit der Waffe in der Hand, das sind die Warlords, oder tut man es über einen Gesellschaftsvertrag? Überall da, wo die Warlords die Herrschaft haben, wird im Zweifelsfalle das Warlord-Interesse an erster Stelle stehen.
Auch Deutschland sei inoffiziell längst von seinen Aufbauplänen abgerückt. Stattdessen gehe es so gut wie nur noch um die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter vor Ort. Und dafür habe man sich mit den lokalen Powerbrokern arrangiert. Das habe er schon bei einer Afghanistan-Tagung 2009 feststellen müssen.
Ich habe bei einer NATO-Konferenz in Berlin von einem Vertreter der Bundesregierung gehört, öffentlich, dass man zugebe, man arbeite im Norden Afghanistans mit Verbrechern zusammen. Das ist im Grunde eine Ohnmachtserklärung der internationalen Gemeinschaft.
Mit dem Effekt, so Schmalzried,
dass man eben nicht Staatsaufbau betreibt, das ist zu teuer, sondern stattdessen die westfreundliche Elite außer Landes treiben lässt und vor Ort eine unerträgliche Situation für die Bevölkerung eben. Fördert.
Eigentlich, meint auch der Ex-Diplomat Thomas Ruttig vom Afghanistan Analysts Network, müsste die internationale Staatengemeinschaft Menschen wie den Postboten unterstützen und schützen. Aber dazu sieht sich niemand in der Lage.
Dass die Afghanen schützen, ist ja schon seit 15 Jahren nicht mehr der Fall. Das hat es am Anfang der Mission gegeben, als ISAF noch im Aufbau war, dass dort einiges passiert. Damals war auch die Taliban-Aufstandsbewegung noch nicht wieder zugange. Aber seitdem es die ersten Opfer gegeben hat, ist dann Selbstschutz in den Vordergrund getreten. Bevölkerung oder afghanische Institutionen werden da überhaupt nicht mehr geschützt.
Nach meiner Rückkehr aus Afghanistan habe ich bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau und bei der GIZ nachgefragt, ob man inzwischen weiß, wer das Trainingszentrum für Gesundheitsberufe in Mazar-e-Sharif gebaut hat, beziehungsweise wen man dort finanziert hat. Von der KfW erhalte ich keine Antwort. Die GIZ findet den Namen der Baufirma schließlich doch noch heraus. Die Ploto Constructions Company. Die GIZ habe das Projekt finanziert und die Bauausführung an das afghanische Department for Urban Development übergeben. Die afghanische Behörde habe die Firma selber ausgesucht.
Die GIZ führte die Bauaufsicht.
Die Bauaufsicht? Wieso kannten dann aber die GIZ-Vertreter vor Ort nicht die Firma, die sie zu beaufsichtigen hatten? Wem gehörte Ploto Constructions? Stand der Eigentümer in geschäftlichen, politischen oder verwandtschaftlichen Beziehungen zum langjährigen Gouverneur von Balch, Atta Mohammed Nur? Gab es Beziehungen zwischen afghanischen Mitarbeitern der GIZ und der Familie des Gouverneurs? Dazu gibt die GIZ auf Nachfrage keine Auskunft.
Uns sind keine Unregelmäßigkeiten bekannt. Für unsere Mitarbeiter gibt es einen verbindlichen Verhaltenskodex, die Grundsätze integren Verhaltens. Diese enthalten auch Regeln zum Umgang mit Interessenskonflikten.
Wo in Mazar-e-Sharif bis Ende 2016 das deutsche Generalkonsulat stand, klafft nur noch eine Lücke in der Straßenzeile. Hier hatte ich mit dem damaligen GIZ-Leiter Martin Schuldes gesprochen.
Ich würde sagen, das deutsche Generalkonsulat ist zu 70% zerstört. Ein Riesenkomplex. Der Eingangsbereich ist völlig zusammengefallen. Glas, Fensterteile sind nach innen hineingeschleudert worden. Ein paar Mauerteile stehen noch.
Das aktuelle Verfahren, wie Bauvorhaben in Partnerländern durchgeführt werden, unterscheidet sich von dem damaligen. Heute werden Bauvorhaben von Deutschland aus über unsere Einkaufs- und Vertragsabteilung und im Austausch mit der Bauabteilung der GIZ im jeweiligen Land ausgeschrieben, beauftragt und qualitätsgesichert.
Was sich darin vom bisherigen Verfahren unterscheidet, welche Rolle die Bauabteilung der GIZ vor Ort spielt, das weiß allein die GIZ. Zusammen mit meinem afghanischen Begleiter gehe ich an der Trümmerlandschaft entlang. Den Schuttbergen, die sich mitten im Zentrum von Mazar aufhäufen. Während afghanische Arbeiter damit beginnen, in ihrem Land zerstörte deutsche Gebäude wieder aufzubauen, bereitet sich in einer deutschen Großstadt ein ehemaliger Staatssekretär auf seinen täglichen Einsatz als Postbote vor.
Ich aufstehe 5 Uhr, ich gehe fast 6 Uhr raus, 7 Uhr fange ich bei Arbeit, bei Durst, und ich komme fast 18 Uhr nach Hause. Und den ganzen Tag weg und wegen gar nichts. Ich bringe am Ende des Monats vielleicht ein bisschen Geld kommt von meinem Leben und das auch reicht nicht meine Familie. Und ich bin gar nicht zufrieden. Und jeden Tag ich finde einen anderen Job. Das ist mein Leben.
Deutschland hilft den Falschen. Die Fehler der Aufbauhilfe in Afghanistan. Feature von Mark Turner. Es sprachen Daniel Berger, Jochen Langner, Sascha Czorn und Katharina Wolter. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Roman Weingart. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Wolfgang Schiller. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.